Cloud oder Hardware?
Nein, ich komme nicht raus mit dem Zeug, mache ich auch nicht.
Ich bin ein Hardwareker von Hause aus, aber das Clouding, das ist selbstverständlich auch bei mir angekommen.
Herzlich willkommen zur 46. Episode des Netzpodcast. Wir sprechen im Podcast über Aktuelles aus der Netzpolitik mit Bezug zur Schweiz. In dieser Folge sind es die Themen Chatkontrolle und was daraus in der EU wurde, Bericht zur Bekämpfung der Cyberkriminalität und der Bundesrat geht gegen Desinformation vor. Wir nehmen am Mittwoch, den 26. Juni 2024 auf. Ich bin Sven.
Ich bin Rahel.
Und mein Name ist Jörg.
Wir haben zur letzten Podcast-Folge einige Rückmeldungen bekommen, und zwar einmal von Hermi, der uns per E-Mail geschrieben hatte, dass zur Begrifflichkeit des Begriffes Kinderpornografie und da aus Wikipedia zitiert hatten. Wir haben da wohl beim letzten Mal den Begriff Kinderpornografie verwendet, der vielleicht ein bisschen missverständlich war oder mehrdeutig ist. Wenn wir das genannt haben, meinen wir natürlich den dokumentierten Kindesmissbrauch unter dieser Begrifflichkeit. Und dann hat sich Markus per E-Mail bei uns dankenswerterweise gemeldet und hat darum gebeten, dass wir beim nächsten Mal noch einmal erklären, was Chat-Controller eigentlich ist und wo das Problem liegt. Und wir haben das gerne aufgenommen und werden dazu gleich kommen. Wenn ihr ansonsten Fragen oder Rückmeldungen zum Netzpodcast habt, dann sendet uns doch einen Hinweis. Am besten entweder per Mastodon oder Blue Sky oder über das verlinkte Kontaktformular bei der jeweiligen Episode. Und damit kommen wir zum Thema Chat-Controller, und zwar einmal, weil der Markus uns angeschrieben hat und zweitens, weil es da aus der EU ganz aktuelle Entwicklungen gibt. Wir hatten das Thema Chat-Kontrolle ja im Podcast schon mehrfach miteinander besprochen und auch vertieft behandelt und wollen heute nochmal einen Blick auf das Thema nehmen. Der Europaabgeordnete Patrick Breyer, der jetzt bei der Europawahl nicht mehr in das Europaparlament gewählt wurde, hat eine wirklich sensationelle Website aufgeschaltet zum Thema Chatkontrolle und den Diskussionen im Europaparlament. Wir haben euch das in den Shownotes entsprechend verlinkt. Da unbedingte Leseempfehlung. Chatkontrolle kurz erklärt. Es gibt bei vielen Messenger-Diensten eine Ende-zu-Ende verschlüsselte Kommunikation. Die sind mit einem individuellen kryptografischen elektronischen Schloss versehen, sodass niemand außer der Empfänger diese Nachrichten einsehen kann. Also auch der Provider des Messenger-Dienstes kann diese Nachrichten nicht einsehen. Und die Strafverfolgungsbehörden haben natürlich unterschiedlichen Interessen, wollen die diese Nachrichten einsehen und müssen derzeit, wenn sie da auf die Chats zugreifen wollen, sogenannte Trojaner auf dem Handy oder PC installieren, um diese Nachrichten abzufangen oder mitzulesen, bevor diese dann verschlüsselt werden. Diese Diskussion läuft unter Staatstrojaner, die wollen wir heute nicht führen, ist aber so ein Stück weit digitaler Hausfriedensbruch, wenn man da halt auf dem PC Trojaner installiert, um dann die Nachrichten mitzulesen. Und nun kommt die politische Idee auf, die in der Europäischen Union lange diskutiert wurde, und zwar mit einem durchaus berechtigten Interesse. Hier auch das Thema Kinderpornografie ist da federführend als Begründung aufgeführt, nämlich dass man Chat- und Messenger-Providern vorschreiben möchte, private Nachrichten, E-Mails massenhaft, anlasslos, unterschiedslos auf verdächtige Inhalte zu durchsuchen. Und da kann man jetzt sagen, naja, wer nichts zu verstecken hat, der muss ja auch nichts befürchten. Die anderen sagen, ja, aber der Schutz der Privatsphäre ist höher einzuschätzen als die Zufallsfunde, die man bei so einer massenhaften Überwachung, und zwar von allen Nachrichten, die über diesen Kanäle gehen, vorzunehmen. Wir hatten das Thema Chatkontrolle durch das Urteil des Bundesgerichts ja in der letzten Folge schon mal diskutiert, wo ja das Bundesgericht so ein bisschen salopp gesagt hat, ja, Facebook ist ein amerikanischer Anbieter, da musst du damit rechnen, dass der durch eine private Organisation überwacht wird. Und auch im Podcast, Netzpodcast 42, hatten wir ja ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte, wo er es wegweisend gesagt hat, dass diese Verschlüsselung oder Aufbohren dieser Verschlüsselung zu einer allgemeinen und wahllosen Überwachung der Kommunikation aller Benutzer führen kann und gegen das Menschenrecht auf Privatsphäre verstößt.
Aber jetzt im
im Unterschied zu der Diskussion von letzten Woche kann man schon sagen, letztes Mal war das so quasi einer dieser Messenger, wo man auf einer Social-Media-Plattform eigentlich etwas hin und her schickt und da weiß man eigentlich, das ist nicht verschlüsselt. Aber Chat-Controller betrifft halt eigentlich auch eigentlich alle Messenger, wo es heißt, also auch bei WhatsApp oder Threema oder Signal oder was immer man nutzt, wo es eigentlich heißt, es gibt eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, die würde aufgebrochen.
Genau, also Ziel dieser Chat-Kontrolle-Regulierung wäre natürlich, dass die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für die Strafverfolgungsbehörden aufgemacht wird, damit die, so die Begründung, vornehmlich Kinderpornografie-Inhalte feststellen können. Da gibt es eine interessante Diskussion, die auch im Zuge der Chat-Kontrolle geführt wurde, und zwar vom Deutschen Kinderschutzbund, der in einer Stellungnahme, die haben wir euch auch verlinkt, sagt, in dieser Debatte werden häufig Datenschutz und Kinderschutz gegeneinander ausgespielt. Ein der Sache nicht gerecht werdender Ansatz. Ein anlassloser Angriff auf verschlüsselte persönliche Nachrichten setzt ein wesentliches Verfassungsrecht außer Kraft und damit gleich mehrere Kinderrechte. Also selbst der Deutsche Kinderschutzbund, der ja die Interessen der Kinder vertritt, sagt, das wäre zu weitgehend, weil man halt keine private Kommunikation mehr führen kann, weil die von den Strafverfolgungsbehörden anlasslos mitgelesen werden kann.
Also es wäre ja der Vergleich wie früher, als Ostdeutschland, die DDR, die Briefe aufgemacht hat, über Wasserdampf, um den Inhalt zu lesen, auch wieder sauber verklebt hat. Das wäre so Chatkontrolle.
Chatkontrolle ist sogar noch mehr als das, was in der DDR passiert ist, weil es in der DDR zwar anlasslos erfolgt ist, aber nicht massenweise mit jedem Brief, weil dazu die Möglichkeit nicht bestand. Bei Chatkontrolle hast du anlasslos und jede Kommunikation. Da sind ja nicht einzelne Kommunikationsdaten ausgenommen, weil Personal nicht vorhanden ist, sondern da wird alles mitgelesen. Und das macht es ja dann auch in der politischen Diskussion so interessant, ne? Weil deine ganz normale private Kommunikation, die du jetzt mit deiner Familie, mit deinen Kindern, mit deinen Angehörigen führst, die ja auch privat bleiben soll, theoretisch auch mitgelesen werden kann, auch zu anderen Zwecken.
Und das wäre dann eine Polizei, die das anschaut? Oder wer würde das anschauen?
Sicherlich Strafverfolgungsbehörden. Also sicherlich würde es im Hinblick auf Inhalte, verbotene Inhalte, sicherlich einen Abgleich der Dateiinhalte geben mit entsprechenden Datenbanken. So ist die Hoffnung, dass man dann sämtliche kinderpornografischen Inhalte aus diesen Chats herausfischen kann. Und wenn man die Täter entsprechend hat, dann würde es das nicht mehr geben. Aber auch da sagt der Kinderschutzbund, die Fälle, die darüber passieren, sind so gering, dass die es nicht rechtfertigen, dass sämtliche Kommunikation kontrolliert werden kann.
Das ist einfach wieder mal eine Methode, die verlockend tönt, klingt und in dem Sinn von allen gewünscht wird, die sich nicht genau damit beschäftigen, aber genau die, eben die Kinder, die dieser Verein, den du gesagt hast, dass sich der gegen den Kindesmissbrauch einsetzt, eben anerkennt, das ist gar nicht der Hauptweg, über den Kinderpornografie verbreitet wird. Das ist nicht dort, wo dieser dokumentierte Missbrauch stattfindet, sondern man müsste eigentlich diese angehen. Und nicht diese kleine Restmenge, ich sage jetzt mal von den Naiven, die das über einen Messenger verbreiten. Also ich glaube, wenn du wirklich in der Szene drin bist, bist du wahrscheinlich vorsichtig genug und nutzt spezialisierte Portale, Messenger oder Darknet-Zugriffe und sicher nicht den klassischen Streamer-WhatsApp-Kanal.
Ja, und ich glaube, es würde dann, wenn man das machen würde, sofort neue Begehrlichkeiten wecken, das nicht nur für Kinderpornografie zu machen. Also ich meine, dann gibt es ja noch ein paar andere schlimme Verbrechen auf dieser Welt, wo der Druck massiv wäre, dass man das natürlich auch scannt.
Genau, das ist ja die Befürchtung. Also Kinderpornografie, wir haben es beim letzten Mal auch diskutiert, ist halt so ein Thema, da ist halt der Boulevard auch ganz schnell dabei und man kann ja auch nicht dagegen sein, ne, dass sowas verfolgt wird. So, da kann keiner sagen, also ich möchte nicht, dass Kinderpornografie verfolgt wird im Internet oder in Chats. So sagen wir alle sofort agree. Aber natürlich, wenn Strafverfolgungsbehörden, so ist ja auch die Erfahrung, wenn die erstmal ein Mittel haben, dann kommt die nächste schlimme Straftat. Man passiert irgendwas und dann sagt man, wir müssen halt irgendwie alle Messerstecher, jetzt irgendwie wollen wir die rausfinden und müssen deshalb überwachen. Oder gibt eine bestimmte politische Meinung oder so, ne? Die muss man jetzt irgendwie mal feststellen. Und dazu kannst du natürlich, wenn du den Zugriff erstmal hast, kannst es dann de facto ausweiten auf jegliche andere Straftaten bis zu irgendwelchen unterschwelligen Straftaten.
Ja, rein IT-mäßig ist das kein Unterschied, nach welchen Arten von Begriffen oder Bildern man sucht. Das ist rein ein anderes Datenpaket, das man abgleicht. Das ist
eine gigantische Überwachungsmaschine auch, die da entstehen könnte? Also kommt das jetzt in der EU oder was ist da passiert genau?
Ja, interessanterweise sind die, kurze Zwischenfrage, eine kleine Wissensfrage. Wann wird denn das neue EU-Parlament konstituiert? Habt ihr eine Vorstellung? Wahl hatten wir, glaube ich, vor zwei Wochen, anderthalb
also
Wochen.
Ihr so. Oder wir?
Ja, wann wird das EU-Parlament konstituiert?
Ich dachte Mitte Juli habe ich. Also Nico Semsrott hat irgendwie gesagt, Mitte Juli ist er dann nicht mehr. Ich habe mir sein neues Buch gekauft, ich gebe es zu.
Jörg hat wirklich gewonnen, 16. Juli, weil das Interessante ist, dass tatsächlich die Chat-Kontrolle, und zwar zwischen der EU-Wahl und der Neukonstituierung des Parlaments gescheitert ist. Die EU-Wahl war schon und die Chat-Kontrolle ist jetzt in der letzten Woche gescheitert. Belgien, die den EU-Ratsvorsitz hatten, waren dafür. Ungarn, die jetzt den EU-Ratsvorsitz übernehmen, sind auch dafür. Die werden es bestimmt federführend machen. Aber Deutschland hat kurz vor der Beschlussfassung dagegen ihr Veto eingelegt oder auch die Beschlussfassung mitverhindert. Der deutsche Justizminister Marco Buschmann hat sich bei LinkedIn ganz erfreut darüber verhalten, dass es nun gelungen ist, die massenweise Überwachung zu verhindern und da auch entsprechend den liberalen Rechtsstaat nach oben zu halten.
Was heißt jetzt gescheitert? Also wird es auf eine extra Runde gehen? Wird man da noch ein bisschen korrigieren? Oder ist es für die nächsten 10 Jahre beerdigt? Oder?
Na, das Schöne in der Politik ist ja, das weiß Rahel auch, dass mit der Neukonstituierung eines Parlaments das Spiel von vorne beginnt. Die bisherigen Vorhaben, die nicht beschlossen sind, enden dann halt am letzten Tag des Parlaments, sodass eine Beschlussfassung nicht mehr möglich ist und ein neues Parlament, ein neu zusammengesetztes Parlament, muss sich dann wieder damit neu befassen. Da fällt so ein Gesetz halt der Diskontinuität zum Opfer und du kannst dann nicht in einer neuen Legislatur, natürlich kannst du die Dokumente nehmen, aber die Diskussion beginnt ja neu, weil neue Menschen drin sitzen und so weiter und so fort.
Die Mehrheiten vielleicht auch anders sind.
Was schätzt du jetzt? Das EU-Parlament ist ja ein bisschen polarisierter geworden. Es haben zum Teil auch eine eher linke, aber vor allem auch am rechten Rand Sitzzugewinne stattgefunden. Was schätzt du jetzt? Wo stehen die zur Chatkontrolle?
Also die Diskussion um Chatkontrolle und Überwachungsmaßnahmen oder staatlich geregelte Überwachungsmaßnahmen ist ja immer wieder da. Insofern ist meine Mutmaßung, dass natürlich das EU-Parlament da versuchen wird, entsprechend einen neuen Anlauf zu unternehmen. Jetzt muss man mal davon ausgehen, dass auch Ungarn, so wie die sich politisch einordnen, da neue Versuche unternehmen werden. Aber sicherlich ist es immer so, neues Spiel, neues Glück. Ne? Also da kann dann auch sich mal etwas ändern oder in eine andere Richtung gehen oder vielleicht auch durch ein anderes Thema mal überlagert werden. So, ne?
Ja, und es ist auch auf EU-Ebene ist das auch schnell unübersichtlich bezüglich der Mehrheiten. Einerseits hast du quasi politische Richtungen, die also vielleicht eher liberale Parteien, wo man davon ausgehen kann, sie sind dagegen, was aber halt auch verteilt ist über das Spektrum, oder es gibt wahrscheinlich Rechtsliberale, Mitteliberale, Linksliberale und gleichzeitig hast du auf allen Seiten auch wieder Leute, die das befürworten werden und dann hast du halt auf EU-Ebene auch zusätzlich diese Länder, die dann auch, wo es dann auch wiederum Mehrheiten gibt, da stellt sich die Frage, wie sind die Regierungen ausgerichtet und so weiter. Also es ist recht undurchschaubar, wie es rauskommt, denke ich.
Genau, also wenn du ein Vorhaben in der EU beerdigen willst, musst du es möglichst lange diskutieren und möglichst bis kurz vor Ende der Wahlperiode, dann besteht halt eine gute Chance, dass ein Vorhaben nicht, also meine Mutmaßung ist, das wird kommen in der Schweiz. Noch so viel sei gesagt, Srima hat sich da sehr deutlich zugeäußert und zwar am 17. Juni mit einem Blogbeitrag und bezeichnet das Vorhaben ein Überwachungsapparat von Orwellschem Ausmaße. Die sind davon wenig begeistert und haben angekündigt, dass wenn es so kommen würde, würden sie andere Messenger-Dienste auch auffordern, ihren Dienst in der Europäischen Union einzustellen. Schon klare Ansage dagegen. Und auch im Parlament spielte es ja eine Rolle, die Judith Billerich hatte ja eine Interpellation dazu eingereicht und die Stellungnahme des Bundesrates war so ein bisschen, ihr seht es mir nach, so ein bisschen ausgleichend, spitzerig, so richtig geäußert, so richtig dafür dagegen war man nicht, sondern sagte, vor diesem Hintergrund bleibt es abzuwarten, ob und gegebenenfalls mit welchem Inhalt diese neue EU-Rechtsvorschrift in Kraft tritt. Auch eine gute Maßnahme, insofern hat ja der Bundesrat gut drauf gesetzt, weil es nicht
wir
kommt.
Wir beobachten, wie immer.
Ja? Wir beobachten intensiv, das ist wirklich intensiv.
Das ist aber vielleicht nicht so verkehrt, ne? So braucht man die, erspart man sich manche Diskussionen, sondern wartet ab und wenn es dann beerdigt ist, dann muss man sich nicht mehr äußern. dann?
Es ist eine gute Strategie, aber wenn man sie immer nutzt, dann wirkt sie irgendwann mal inhaltsleer.
Genau. No. Also Schweizer Parlament hat sich, der Schweizer Nationalrat hat gegen die Chatkontrolle gestimmt, hat jetzt keine unmittelbare Auswirkung aufs EU-Parlament oder die EU, aber sicherlich ist gut, dass da die Diskussion nochmal von vorne losgeht und nochmal die Frage gestellt wird, ob man wirklich so viel Privatsphäre aufgeben möchte für schlimme Straftaten, die man da findet, aber die vielleicht auch nicht so relevant sind.
Also ich bin durchaus gespannt, wie die Konservativen oder die rechten Kreise jetzt in den verschiedenen europäischen Ländern reagieren, weil einerseits ist es so eine Methodik, oder da haben sie wahrscheinlich wenig Hemmungen, das zu machen, also diesen Eingriff zu fordern. Andererseits wollen sie auch den Staat möglichst draußen halten. Also ich glaube, die sind sich wahrscheinlich selber nicht sicher. Sie nutzen wahrscheinlich auch sehr viele so Telegram und andere Kanäle wesentlich intensiver als andere Parteien. Also ich finde es noch spannend zu wissen, wie da die verschiedenen konservativ rechtsorientierten Parteien in Europa dieses Thema angehen. Ich glaube, auf der linken Seite ist es wahrscheinlich schnell, also auf der liberalen Seite sollte es sehr schnell klar sein. Auf der autoritären ist es leider auch sehr schnell klar, wo sie landen würden.
Ja, wobei Macron, oder der ja eigentlich ein Mitte-Liberaler ist, würde ich jetzt mal sagen, so wie er sich mindestens selbst sieht, also der war ja am Schluss, glaube ich, pro Chat-Kontrolle. Also so klar scheint es mir dann wie bei den Liberalen auch nicht immer. Aber ja, ich glaube, wie gesagt, die Lage ist recht unübersichtlich.
Wir müssen da ein paar Chats mitlesen können, um das besser zu erklären.
Meine Kontrollfrage ist ja immer alle denen, die sowas wollen, ob denn diejenigen, die nichts zu verbergen haben, auch ihre Wohnungstür ausbauen würden und sagen, da kann eigentlich jeder mal loge, ob da irgendwas passiert. Also ich finde so, es gibt ja so einen Bereich von Privatsphäre, den wir voneinander nicht wissen wollen. Da macht man die Tür zu und dann kann da jeder sein, wie er will. Und genauso muss es meines Erachtens so einen Bereich von Privatsphäre auch im digitalen Bereich geben. Und natürlich passieren hinter Wohnungstüren, die geschlossen sind, Straftaten, schlimme Dinge, die man nicht wissen möchte. Dazu gibt es aber eine Strafverfolgungsbehörden. Müsste man die sowas wollen, vielleicht fragen, ob sie dann auch ihre Türen offen lassen. Ihr lasst eure nicht offen, oder?
Also nein, und mein Grundsatz ist, der Mensch hat ein Recht auf Privatsphäre und der Staat eine Pflicht zu Transparenz. Aber es gibt in beiden Fällen, also in gut begründeten Fällen, darf man natürlich entsprechende Ausnahmen machen. Ja, man soll gewisse Leute beobachten und gewisse Daten darf der Staat auch nicht preisgeben. Also der Staat hat auch ein Recht, gewisse Sachen geheim zu halten. Aber der Grundsatz ist, der Mensch hat ein Recht auf Privatsphäre und der Staat eine Pflicht zur Transparenz. Das ist der Startpunkt für mich.
Genau, und ich glaube auch, es ist immer noch richtig aus liberaler Sicht zu sagen, dass dieser Staat wirklich nur in sehr gut begründeten Fällen sowohl die Haustüre aufbrechen darf, wie auch irgendwelche Kommunikationskanäle allenfalls überwachen darf und das nur in Ausnahmefällen.
Ja, dann gehe ich, glaube ich, jetzt weiter zum nächsten Thema. Eine Stufe kleiner.
Wo wir aber eine Schnittmenge haben mit der Diskussion, die wir gerade geführt haben bei dir.
Genau, wir haben vorhin unter anderem gehört, dass es nicht ganz einfach ist, all die Länder der EU zu einer gemeinsamen Haltung zu bringen. Und dass das ja, Schwierigkeiten und Verzögerungen gibt, das ist jetzt in diesem Fall positiv für uns. Mein Thema ist der Bericht des Bundesrates zum Thema Cyberkriminalität. Auslöser war unter anderem ein Postulat von Nationalrat Silberschmidt, aber auch der Sicherheitspolitischen Kommission, die mal einen Überblick haben wollte, wie es denn um die Cyberkriminalität in der Schweiz steht, wie gross das Ausmaß ist, wie die Trends sind und wie so das, ja, wie der Staat sich da so verhält oder die Kantone, wie sie dieses Thema angehen. Und, das ist ein bisschen ein Unterschied vielleicht auch zu anderen Ländern. Die Schweiz ist ja sehr föderalistisch aufgebaut. Das heisst, die Kompetenzen liegen mal grundsätzlich bei den Kantonen, wenn es nicht irgendwo explizit anders festgelegt ist, dass es Bern ist, dass das machen sollte. Das heisst auch, die ganze im Sicherheitsbereich, das Militär ist beim Bund, das ist so, aber so was die Polizei angeht, Strafverfolgung, Ermittlungen, Staatsanwaltschaften etc., das ist Sache der Kantone. Und das ist natürlich auch Cyberkriminalität bei den Kantonen. Das heisst, der Bericht, ihr könnt ihn gerne auch lesen, etwa 40 Seiten lang, wir haben ihn in den Shownotes verlinkt. Das heisst, der ganze Bereich Cyberkriminalität müssen die Kantone bearbeiten und die machen das teilweise auf sehr unterschiedliche Arten und Weisen. Und das hat vor allem damit zu tun, dass die Ressourcen sehr unterschiedlich sind. Also ein Kanton Zürich mit seinen über 1 Million Einwohnern hat ein bisschen mehr Geld zur Verfügung als, sagen wir zum Beispiel, das eher kleinere Schaffhausen. Die Thematik als solche, da sind sich natürlich alle einig. Kriminalität gehört geahndet. Das ist nicht das Problem. Noch etwas vorweg, so ein Begrifflichkeit, und ich finde das eigentlich noch sehr gut. Es wird unterschieden zwischen digitalisierter Kriminalität und Cyberkriminalität. Häufig im Alltag wird das wahrscheinlich ein bisschen nicht unterschieden oder vermischte Begriffe. Digitalisierte Kriminalität ist Kriminalität, die es früher schon so gab, jetzt einfach digitalisiert wurde, so wie auch unseren Schriftverkehr vom Brief auf E-Mail digitalisiert haben. Gibt es natürlich sehr viele kriminelle Tätigkeiten, Betrugsversuche etc., die es so schon gab, aber jetzt eben digital stattfinden. Und, da hat vorher Sven auch richtig gesagt, ein grosser Unterschied ist natürlich auch da. Vorher war das mühsame Handarbeit. Heute kann eine KI die Mails schreiben, die den Betrug starten oder den Scam starten. Also die Skalierung ist natürlich eine ganz andere. Und das andere, das wäre wirklich die Cyberkriminalität, also Kriminalität, die vorher so nicht existieren konnte, also die ganz gezielt IT-Infrastruktur angreift oder schlicht und einfach eine neue Technologie nutzt, die so vorher nicht vorhanden war. Wenn ihr den Bericht lest, dann werdet ihr sehr schnell sehr viele Abkürzungen sehen, weil, wie gesagt, die Schweiz ist da sehr föderal aufgebaut, die Kantone sind am Zug und viele wissen auch, dass sie alleine nicht die Mittel haben, das zu machen. Also gibt es entsprechend auch sehr viele Netzwerke, Konkordate, wie die Kantone sich so ein bisschen versuchen zu organisieren. Zum Beispiel gibt es die Konferenz der kantonalen Polizeikommandantinnen und Kommandanten der Schweiz, KKPKS, oder das Netzwerk Digitale Ermittlungsunterstützung Internetkriminalität, NEDIK. Also wirklich schöne Abkürzungen, aber es gibt auch moderne Abkürzungen, RC3. Das ist seit 2019 ein Westschweizer Cyberkompetenzzentrum, eine Koordinationsplattform. Also man hat immerhin hier schon den Stil der modernen IT-Abkürzungen übernommen. Finde ich sehr spannend. Auch Staatsanwälte sind organisiert, die Schweizerische Staatsanwaltkonferenz. Es gibt ein Cyberboot seit 2018. Es gibt das Schweizerische Polizeiinstitut, das sich um die Sache kümmert. Das FEDPOL ist mit dabei und. Und jetzt seht ihr schon mal ein grosses Problem, all diese Organisationen zu koordinieren, ist extrem schwierig. Eine Schwierigkeit ist eben auch, dass die Kriminalität im Internet nicht an Landesgrenzen gebunden ist, aber auch nicht an Kantonsgrenzen. Das heißt, die Chance, vor allem wenn jemand eine Wirtschaftskriminalität begeht, dass er das wahrscheinlich sehr schnell gegen viele Firmen führt und er da sich nicht auf seinen Heimatkanton beschränken wird, seinen Wohnort oder so, sondern schweizweit. Wenn dann jetzt irgendwie 5 Firmen aus 4 verschiedenen Kantonen sich bei der Polizei melden, werden sie sich bei 4 verschiedenen Kantonspolizeien melden und die werden ihre Verfahren starten. Das heißt, sie stecken Ressourcen in die Ermittlungen, wissen unter Umständen nicht mal, dass ein anderer Kanton auch dabei ist. Und selbst wenn sie das herausfinden, dass ein anderer Kanton am gleichen Fall dran ist, dann fehlt ihnen die gesetzliche Grundlage, diese Daten auszutauschen. Und also es fehlt, also es ist schwieriger, sie müssen das zuerst mal starten und verlangen, es ist nicht von sich gegeben. Und dann auch der Datenaustausch ist alles andere als gut organisiert. Jetzt bei Datenaustausch ist eine nationale polizeiliche Abfrageplattform geplant, das genannte POLAP. Auch das wird im Bericht erwähnt. Das heisst, der Bericht zeigt nicht nur auf, was der aktuelle Stand ist, sondern auch, was die aktuellen Trends sind. Zu den Trends kann ich auch gleich noch etwas sagen. Die meisten Delikte hier, also etwa 80-90%, gehen auf wirtschaftliche Delikte hin. Also es geht darum, irgendwie Geld zu betrügen etc. Dort haben wir auch eine Zunahme von etwa 111% über die letzten 4 Jahre, also etwas mehr als das Doppelte in dieser Zeit. Das nächstgrößere Themenbereich sind Sexualdelikte, also wo irgendwelche Bildmaterial oder sexuelle Dienstleistungen erschlichen werden. Das sind etwa 10% der Ganze. Auch dort eine Zunahme in der letzten Zeit, nicht ganz so hoch wie bei den Wirtschaftsdelikten. Noch etwas, einfach so spezielle Unterscheidung. Also wenn jemand über anzügliche Bilder oder solches Material eine Zahlung verlangt vom Opfer, um sich freizukaufen, das ist dann wieder ein Wirtschaftsdelikt. Die Methodik oder das Erpressermaterial würde in den Sexualbereich gehen, aber die Leistung, die er sich betrügerisch zu sich holt, ist halt eine geldmäßige, also gehört sie in den Wirtschaftsbereich. Ist noch spannend, die Unterscheidung war mir vorher nicht bewusst, aber ja, ist soweit logisch. Dann die kleinen Bereiche sind dann noch solche Sachen wie Rufmord und lautere Rufschädigung etc. oder dann Angebote im Darknet. Die sind aber relativ klein in der Menge und auch erstaunlicherweise habe ich gefunden, gar nicht mal so groß Trends. Wobei man hier auch sagen muss, teilweise sind es so wenig Delikte, dass es schwierig ist, wirklich Trends abzulesen.
Oder sie werden vielleicht nicht angezeigt.
Das wäre jetzt einer der nächsten Punkte, weil das ist ein großes Problem bei dieser ganzen Dinge. Es gibt keine wirklich zuverlässigen Statistiken. Weil es gibt die vom Bundesamt für Statistik über die Dinge, die eben angezeigt wurden, gibt es eine Register und darauf haben sich auch meine Zahlen jetzt bezogen. Aber wie viele das wirklich passieren und sich die Leute dafür schämen, dass sie dem Betrüger auf den Leim gekrochen sind, sagen wir gerade mal bei Sexualdelikten, ist natürlich immens. Aber auch bei Wirtschaft, also da wird mal einer sagen, shit, nun mal, keine Ahnung, das, was ich jetzt da bezahlt habe, das ist Lehrgeld für mich, damit mir das nie mehr passiert. Aber ich sage das sicher nicht der Polizei.
Weil es dann öffentlich wird und du reputationsmäßig eventuell...
Also öffentlich wird es ja nicht zwingen, aber ja, es wissen doch schon wieder ein paar Leute mehr. Und was natürlich auch ein großes Problem ist, es werden nicht so viele Leute geschnappt. Also die Täter müssen ja nicht mal unbedingt aus der Schweiz kommen. Also die Chance, dass er geschnappt wird und du das zurückerhältst oder zumindest die Gewissheit hast, dass der Typ in den Knast muss, die ist relativ. Und dann werden sich viele Leute sagen, ja super, den Aufwand spare ich mir jetzt.
Ja, ich glaube tatsächlich, es ist halt so, erstens ist die Polizei so etwas, wo man nie gerne hingeht in der Regel. Also wenn es dann halt um 150 Franken geht und man jetzt nicht... überzeugt ist, dass man das jetzt unbedingt anzeigen will, dann lässt man es halt wie wahrscheinlich sein. Und zweitens ist es schon so, also ich bin selber schon im Rahmen meiner Arbeit Opfer geworden von so Wirtschafts-Cyberkriminalität. Also es gab Bestellungen in meinem Namen, aber also im Namen von mir als Geschäftsführerin einer Organisation und da bin ich dann zur Polizei gegangen, weil es gab mehrere Bestellungen für technische Geräte. Wir haben dann die Rechnungen erhalten, aber es waren gar nicht wir, die bestellt haben. Und schlussendlich musste man diese Rechnungen stoppen und deshalb brauchte es die Polizei. Aber ich meine, die Polizei hat mir auch gesagt, also sie können das jetzt anzeigen und wir werden das auch stoppen. Aber die Chance, dass man herausfindet, wer das war, das ist extrem klein. Das sind vermutlich auch Geldwäschereinetzwerke, organisierte Kriminalität, die so organisiert ist, dass man sie halt wirklich schwer aufdecken kann und nur in sehr, sehr aufwendigen Verfahren über mehrere Kantone und so weiter und so fort. Genau, und von daher verstehe ich schon, dass es viele gibt, die das nicht anzeigen. Dabei wäre es wirklich auch wichtig, oder damit man solche Netzwerke auch dann sieht oder mindestens versuchen kann, ihnen ein bisschen beizukommen.
Die Kriminellen haben in eurem Namen Dinge bestellt und an Fake-Adressen geschickt.
Genau. Also es wurde eine gefälschte E-Mail-Adresse von mir, die aber relativ glaubwürdig aussah, hergestellt. Und mit der wurde dann in Online-Shops so teure technische Geräte bestellt, wo so vierstellige Beträge, Drohnen oder Kameras, die so vierstellige Beträge ausmachen. Und in vermutlich etwa der Hälfte der Fälle haben dann diese Online-Shops bei uns angerufen und gefragt, hey, habt ihr das wirklich bestellt? Einfach um sicher zu gehen. Dann haben wir natürlich gesagt, nein, das haben wir nicht. Stoppen Sie diese Bestellung. Das waren dann die Online-Shops, die eigentlich mit dem blauen Auge davon gekommen sind. Diejenigen Online-Shops, die einfach geliefert haben, die haben in irgendwelche Briefkästen Sachen ausgeliefert, die dann dort vermutlich rausgestohlen wurden oder von der Person, die den Briefkasten hat, weiterverkauft wurden, falls diese Person zum Netzwerk gehörte. Und die, denen wurde dann mitgeteilt von der Polizei, dass das ein Betrugsfall ist und dass sie ihre Rechnungen nicht bezahlt bekommen, außer man würde die TäterInnen finden. Aber die Chance ist, wie gesagt, relativ klein. Und das waren am Schluss etwa 10-12 Fälle, die wir stoppen konnten, quasi bevor die Dinge ausgeliefert wurden, und wahrscheinlich etwa 10 bis 15 Fälle, wo ausgeliefert wurde.
Also die haben systematisch in der ganzen Breite Shops Bestellungen gemacht. So.
Ich kenne jetzt ganz viele Technik-Shops in der Schweiz, ja.
Und kannst halt du eine Bewertung abgeben?
Nein. Und die haben sich bestimmt gewundert, warum die Partei so viele Drohnen bestellt, was sie damit machen wollen.
Genau.
Ja, aber also ich finde es gut, dass gewisse Shops das machen und ein bisschen auf Plausibilität überprüfen. Ich vermute, wenn da natürlich für 100 Franken bestellt worden wäre, wäre das nicht passiert. Aber wenn ein Neukunde wahrscheinlich beim ersten Mal gleich für 8.000 Franken bestellt, sollte irgendwo eine rote Lampe aufleuchten.
Ja gut, aber was machen die? Also die Täter machen das ja extra so, dass sie mehrere kleine Bestellungen auslösen, wo halt die rote Lampe nicht passiert. So wie ich kenne den Fall auch politisch. In Berlin waren ganz viele Politiker davon betroffen, dass die Identitäten, die ja allgemein bekannt sind, Name, Telefonnummer, Geburtsdatum, gegebenenfalls noch Wohnort, und mit den Daten wurden Bestellungen ausgelöst. Und da machen es dann Shopbetreiber natürlich den Betrügern auch relativ einfach, ne? Also indem kein Abgleich erfolgt, indem keine Vorauszahlung erfolgt, indem einfach in irgendeinem Briefkasten oder in irgendeinem Postfach geliefert wird. Und du bist später derjenige, der dann davon betroffen ist, weil er, sag mal, die Forderungsrechnung bekommt im Zweifel, die Beitreibung in der Schufa eingetragen ist. Und da wäre bestimmt der ein oder andere Fall zu verhindern, wenn Shopbetreiber da einmal so wie früher, also früher bist du ja auch nicht in den Laden gegangen und ich habe gesagt, ich bestelle jetzt was und die Rahl kommt gleich in einer halben Stunde und wird bezahlen.
Ja, aber es ist schon eine Sache, also wenn du heute online bestellst und es wird Vorauskasse verlangt, dann ist die Chance groß, dass du einen anderen Online-Shop suchst, bei dem du das bestellen kannst ohne dem. Und ich sage jetzt, das ist nicht in betrügerischer Absicht, sondern einfach aus Bequemlichkeit, oder?
Ja, es ist halt schon so. Also wenn du auf Rechnung bestellen kannst, dann gehst du ein Risiko ein als Shopbetreiber, dass diese Rechnung dann nicht bezahlt wird. Und dann müsste man halt schon gleich die Kreditkarte verlangen beim Bestellen.
Ein bisschen aufmerksam sollten sie auch werden, wenn die Rechnungsadresse und die Lieferadresse unterschiedlich sind. Aber ja, das ist natürlich auch für sie wieder Aufwand. Und da ist die Frage, was kostet mehr, der zusätzliche Mitarbeiter, Mitarbeiterin, die das alles bearbeitet? Oder die Ausfälle, die man ab und zu hat, weil man ja reingefallen ist, in Anführungszeichen.
Ja, also in diesem Fall, wo ich selber betroffen war, lässt sich halt wie auch gut zeigen, was dann das heißt, dass das über die Kantone quasi verteilt ist. Also da waren die Lieferadressen waren in verschiedenen Kantonen. Das heißt, es gab verschiedene Anknüpfungspunkte und dann müssen die sich koordinieren, die müssen sich austauschen. Ich habe da auch nicht alles durchgeblickt, aber es ist schon dann eine Herausforderung, wenn diese sehr autonom organisierten Kantonalpolizeien für so einen Fall zusammenspannen müssen und da ja wirklich ein Verfahren führen müssen gegen auch viel Unbekannt, oder?
Also ich nehme das gerne, um zurück auf den Bericht zu kommen. Ein Zitat: fast die Gesamtheit der Befragten, damit sind die Kantone gemeint, hält eine Ressourcenbündelung zur Bekämpfung der Cyberkriminalität für wünschenswert. Und jetzt kommt es sehr schweizerisch, jedoch besteht kein Konsens darüber, wie diese umgesetzt werden soll. Das ist dann so, der Grundsatz ist da, aber wenn es dann um die Umsetzung geht, um die Details, dann wird es in der Schweiz immer wieder sehr schwierig.
Aber immerhin ist man sich einig, dass man sich nicht einig ist.
Das ist genau. Was auch, und das finde ich noch speziell, die grosse Mehrheit der Befragten ist auch der Meinung, dass die Schweiz ihre Präsenz bei den internationalen Organisationen verstärken sollte. Weil die Problematik, die wir innerschweizisch haben, die gibt es auch in europäisch oder weltweit etc. Und wie gesagt, Landesgrenzen sind de facto in Existenz im Internet.
Das ist, da liegt ja wie auf der Hand, dass man das besser machen muss. Ich finde aber auch, dass es wichtig ist, dann gerade bei diesem Datenaustausch, bei POLAB, du hast es erwähnt, oder dann auch bei diesen Schengen-Systemen, wo sehr über die Landesgrenzen hinweg Daten über Kriminalität ausgetauscht werden. Ich finde es schon wichtig, dass man da genau hinschaut, was wird ausgetauscht. Gibt es Delikte, wo man das austauschen muss, aber gibt es vielleicht auch Delikte, wo es wirklich auch ein Schutz der Privatsphäre ist, wenn nicht jedes Kavaliersdelikt, sage ich mal, dann in jedem Kanton quasi sichtbar ist, wenn es jemand begangen hat oder wenn nur schon ein Verdacht besteht. Das ist ja häufig auch das Problem, wenn schon auf Verdachtsebene dann sehr viele Daten ausgetauscht werden, da entsteht halt schnell auch ein Profil einer Person, die vielleicht noch nicht bewiesen ist, dass sie etwas, eine Straftat begangen hat, aber wo dann plötzlich wirklich viele Menschen Zugang haben zu Verdachtsfällen.
Also da gibt es ja eine kleine Tendenz in Amerika. Dort werden Leuten Verbrechen untergeschoben. Also man gibt der Polizei Hinweise, dort und dort findet ein Verbrechen statt oder keine Ahnung, in einem Drogenlabor etc. Und dann werden deren Häuser gestürmt von den amerikanischen Polizeieinheiten, die ja sehr bekannt dafür sind, dass sie freundlich anklopfen, bevor sie die Tür zertrümmern. Also dass sie gezielt so die Leute eigentlich ja schädigen oder die in den, fast in den Wahnsinn treiben, indem sie ihnen die Polizei auf den Hals setzen. Also von dem her, ja, man muss schon genau anschauen, welche Informationen wie fließen. Aber wo man meiner Meinung nach noch mehr ansetzen sollte, und das ist dann wieder eine Verbindung zum letzten Thema, ist, die verschiedenen Polizeikorps wünschen sich natürlich auch bessere Tools. Und Checkkontrolle wäre jetzt eines dieser Tools, weil sie genau wissen, die Kriminellen haben auch ihre Tools. Also bekannt ist VPNs, Virtual Private Networks, wo man verschleiern kann, woher das man kommt. Der Tor-Browser, der Onion-Browser mit dem Tor-Netzwerk ist sehr bekannt dafür, ist auch häufig der Einstieg ins Darknet. Und da könnte man natürlich auch auf die Schiene kommen, ja, wenn das von Verbrechern sehr gern genutzt wird, dann verbieten wir doch diese Tools. Aber da müssen wir auch wieder sagen, diese Tools haben auch im normalen zivilen Umgang ihre Berechtigung, vor allem in Staaten, wo eben die Überwachung omnipräsent ist, um eben genau das umgehen zu können. VPNs und Tor-Browser sind aus meiner Sicht Tools und man sollte die Tätigkeit, die man dort verrichtet, unter Strafe stehen und nicht die Nutzung des Tools an sich. Genauso wie ein Messer ein Skalpell sein kann, ein Brotmesser, aber auch eine Stichwaffe sein. Es gibt natürlich auch Tools für die Ermittlungsbehörden. Sie sind meistens privat entwickelt und da wurde auch geschrieben, die sind sehr teuer, weil die Hersteller den Preis kennen und auch den Wunsch der Ermittlungsbehörden, diese einsetzen können. Was aber auch ein grosses Problem ist, sie veralten relativ schnell. Die sind meistens sehr auf eine bestimmte Anwendung spezialisiert und wenn dann die geknackt wurde von den Ermittlungsbehörden, dann wird die nicht mehr benutzt, diese Methodik von den Verbrechern. Also ist das Tool in dem Sinne schon fast wieder wirkungslos und es findet ein Wettkampf statt.
Ja, obwohl ich glaube, man braucht ja diese Tools nicht, wenn du halt eine Möglichkeit hättest, einen relativ schnellen Datenaustausch über eine Strafanzeige oder eine Betrugsmasche zu machen. Als man im Fall von Rahl, wenn du da relativ schnell den Shopbetreiber warnen kannst und sagen kannst, bei dir passiert etwas, dann kannst du natürlich verhindern, also du findest die Täter nicht, so du kannst erstmal weitere Betrügereien verhindern. Ne?
Also da wäre sehr speziell, dass man allen Shopbetreiber sagen könnte, hey, die E-Mail-Adresse, die ist fake. Also jetzt die in deiner Organisation genutzt wurden. Falls ihr Neukunden mit dieser E-Mail-Adresse habt, sperrt die gleich. Aber ich vermute, die werden wahrscheinlich alle Bestellungen in 4 Stunden abgesetzt haben. Das wird wahrscheinlich ziemlich koordiniert geschehen sein. Aber es gibt natürlich auch Tools zur Ermittlung, wo es darum geht, die Daten, die man sammeln darf, zu analysieren etc. Und da ist natürlich auch das Problem, wenn jeder Kanton selber ermittelt, dann braucht jeder Kanton eine Lizenz dieses Herstellers.
Ist dann auch nicht ganz ohne quasi dann zu sagen, hey, liebe Shop-Betreiber, also wo ziehst du dann erstmal die Linie? Gibt es eine Übersicht über Shop-Betreiber? Dann wird meine E-Mail-Adresse quasi angegeben als Achtung, das ist ein Fake. Alle Shop-Betreiber und vermutlich auch sehr viele, die dann nicht sowieso nie betroffen gewesen wären, würden dann wissen, dass ich gerade Opfer eines Delikts werde, oder weil ich dann doch anhand dieser E-Mail-Adresse doch identifizierbar war als Person, auch wenn es nicht meine richtige war. Also ich finde, da stellen sich schon noch Fragen, ob man so dieses Präventive auf dieser Ebene, wie man das gut macht. Einfach, dass es auch die Privatsphäre dann der Opfer schützt und gleichzeitig auch nicht einen unnötigen Aufwand generiert, nur schon eben eine Liste von Shops zusammenzustellen, stelle ich mir schon aufwendig vor.
Ja, aber du könntest ja vielleicht selber entscheiden, ne? Also wenn du zur Polizei gehst und das anzeigst und sagst, ihr könnt die auf meinen Namen lautende Fake-E-Mail-Adresse weiterverteilen, weil ich möchte, dass keine weiteren Fake-Bestellungen ausgelöst werden, die ja vielleicht doch am Ende des Tages wieder bei dir landen, weil du bekommst die Rechnung, hast den Aufwand. Und wenn jemand sagt, nee, möchte ich nicht jetzt, wie vielleicht bei dir, wo du sagst, ich bin in so einer etwas exponierteren Funktion, da möchte man jetzt nicht, dass das überall bei 100 Online-Shops ist, dann könnte man sowas ja machen, aber dann hätte man vielleicht eine Möglichkeit, die Betrügereien also die Täter findest du ja nicht. Die sitzen ja auch nicht in der Schweiz oder in Europa, sondern irgendwo sonst wo. So, aber wenn du halt denen die Arbeit natürlich erschweren würdest und ein Shop schneller reagieren könnte, weil er die Bestellung nicht annimmt oder möglicherweise selber Möglichkeiten nutzt.
Da gäbe es tatsächlich eine Möglichkeit, einen Täter zu schnappen, wenn er nämlich auch weiterhin Bestellungen macht. Und du weißt, das ist eine Fake-Adresse, dann könntest du einen Ermittler am Briefkasten versteckt aufstellen und warten, bis er die Pakete abholt. Dann könntest du das mit dem Paketdienst koordinieren. Aber ja, es ist natürlich wieder ein riesiger Aufwand. Wenn es euch recht ist, noch ein paar letzte Zahlen, bevor wir dann zum dritten Thema gehen, nämlich zum Personal. 23 Kantone haben da auch ihre Personalangaben gemacht. Es sind 167 Stellen, die sich um dieses Thema kümmern und 142 weitere sind geplant. Also man will mehr investieren. Auf Seite der Staatsanwälte sind 15 exklusiv für Cyberstraftaten und 25, die sich teilweise auf das spezialisiert sind, und die haben noch weitere 30 Mitarbeiter, die sie entsprechend unterstützen. So, das als Abschluss, wie gesagt, der Bericht ist in den Shownotes verlinkt.
Da wäre aber, glaube ich, also so mit den Staatsanwälten, also man, die 15 sind schweizweit.
Also einfach über alle Kantone verteilt, ja.
Ja, aber es ist nicht viel, ne? Nein. Also er macht natürlich, also so ist halt eine Deliktsform, hast du ja gerade dargestellt, wie viel, gerade bei Wirtschaftskriminalität. Natürlich brauchst du nicht nur Staatsanwälte, die jetzt juristisch strafrechtlich einen guten Kenntnisstand haben, sondern die auch technisch so ausgebildet sind, dass die halt, also ich kenne ein paar Staatsanwälte, die technisch wirklich fit waren, die haben sich dann schnell mal selber übers VPN mal erkundigt und haben irgendwelche Ermittlungen angestellt, alles legal, aber weil die einfach ein technisches Verständnis haben. Und so 15 klingt jetzt aber nicht besonders viel, oder? So.
Und das Cyberbetrugsfälle 2023 sind hier 30.000 angegeben. Wohlgemerkt hohe Dunkelziffer.
Ja, also ich glaube, es ist tatsächlich sehr wenig. Es ist schwierig, auch die Leute mit Kompetenzen zu haben. Es ist ein großer Kampf auf diesem Markt, sage ich jetzt mal.
Die guten Löhne werden in der Privatwirtschaft gezahlt, weil das sind Spezialisten par excellence.
Richtig. Und ja, auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass wir werden es nie schaffen, selbst wenn wir hunderte Cyberstaatsanwälte hätten, diese Kriminalitätsform auf Null zu bringen, so wie es immer auch eine Kriminalität geben wird. Ich wechsle zum letzten Thema. Auch ein altes, bekanntes Thema. Es geht um Desinformation. Das ist einerseits aktuell aufgrund der des weltpolitischen Kontexts, aber andererseits auch, weil der Bund auch jetzt hier einen neuen Bericht erstellt hat und weil das gerade auch wie auf gewisse Fälle, die in der Öffentlichkeit diskutiert wurden, getroffen ist. Zuerst aber kurz nochmal, was ist Desinformation? Das ist immer so ein Begriff, den man schnell nutzt. Desinformation ist so definiert, dass es irreführende oder vollständig erfundene Informationen sind, die mit Absicht so verwendet werden, um auf die Meinungsbildung der Bevölkerung Einfluss zu nehmen. Also wenn ich etwas vielleicht nicht mehr richtig weiß, aber das nicht mit Absicht falsch wiedergebe, dann ist es keine Desinformation, dann ist es vielleicht Missinformation, aber Desinformation ist wirklich dieser Absichtsaspekt sehr wichtig. Das klingt jetzt so klar, ist aber am Schluss auch viel Grauzone, weil Einfluss nehmen, irgendwie vielleicht etwas nicht ganz so darstellen, wie es ist. Das ist halt wie eine Grauzone zwischen Meinung und Desinformation, wo man merkt, gerade wenn man etwas gegen Desinformation machen will, landet man oft in dieser Grauzone, wo es dann schwierig wird. Ist das überhaupt ein Problem, Desinformation? Es gab schon immer Desinformation, auch im analogen Zeitalter. Was sich aber verändert hat, ist schon durch Social Media und den Wegfall von redaktionellen Gatekeepern. Also da gibt es ja keine Redaktion, die irgendwie sagt, das ist wollen wir bringen und das nicht, sondern es ist frei. Gibt es viele neue Möglichkeiten. Und das heißt, es gibt mehr Desinformation. Dann stellt sich die Frage, ist auch das ein Problem? Die Effekte werden unterschiedlich eingeschätzt. Also es wird verschieden schlimm wahrgenommen, ob das jetzt wirklich die Meinungsbildung im grossen Maß verändert, ob es einen Vertrauensverlust in Politik und Behörden bewirkt, ob man das Gefühl hat, es gibt staatliche Willkür, wo es vielleicht keine gibt. Also da gibt es sehr unterschiedliche Einschätzungen und das hängt auch davon ab, eben wie intensiv etwas der Desinformation ausgesetzt ist. Aber ich habe noch einen Bericht gefunden, den ich recht spannend fand, um auch das Ausmaß aufzuzeigen, von nur einem Fall. Also Wenn wir heute von Desinformation in unserem Kontext sprechen, geht es häufig um Russland und China. Das muss nicht heißen, dass es nur um diese Länder geht. Es gibt auch ganz viele andere Akteure, die Desinformation nutzen. Aber es gibt einen Fall von Meta, den sogenannten Fall Spamouflage oder Spamouflage. Ich weiß nicht, wie Sie das aussprechen wollen. Das ist auf Facebook und Instagram, aber auch noch weiteren Plattformen, ihr könnt das nachlesen, wurden 9000 Accounts geschlossen, nachdem 4 Jahre recherchiert wurde. Und diese 9000 Accounts, dieses Netzwerk hatte eigentlich das Ziel, China positiv zu darstellen, beispielsweise im Kontext war China schuld am Corona-Ausbruch und so. Also das war ein gigantisches Netzwerk über mehrere Plattformen und das ist nur einer von vielen Fällen, wo man jetzt sieht, wie Desinformation von einem Staat betrieben wird.
Eben bei dieser Größenordnung muss eigentlich davon ausgehen, das ist ein staatlicher Akteur dahinter.
Ja, also das hat man jetzt in diesem Fall relativ gut gesehen. Und Meta, also ist nicht mein Freund, aber Meta ist immerhin eine Plattform, die sich gewisse Moderationsregeln gibt. Und man muss auch sagen, es gibt Plattformen mit weniger Moderationsregeln, TikTok oder Telegram. Wir haben auch in der letzten Folge beispielsweise über TikTok gesprochen, wo solche Netzwerke vermutlich nie aufgespürt werden, weil es einfach die Plattformen zulassen. Ist euch schon mal Desinformation so begegnet auf Plattformen oder vielleicht auch in klassischen Medien? Es gibt ja auch solche redaktionellen Medien, wo es Desinformation gibt.
Ja, durchaus. Also vor allem schon auf den sozialen Medien, wo man sehr schnell merkte, was die Leute dir rüberbringen wollten, also deine Meinung beeinflussen wollten. Also ich habe lieber die Berichterstattung, wo zuerst relativ einfach die Fakten erklärt werden und dann kann man von mir sehr gerne, der das geschrieben hat oder entsprechend aufnimmt, auch noch seinen Kommentar geben oder seine Wertung etc., das finde ich gut. Aber du merkst, finde ich relativ schnell, wenn einer sofort mit seiner Meinung kommt, hey, du solltest die Meinung haben, das, weil, dann werde ich schon kribbelig, dann sträuben sich bei mir die Nackenhaare. Jetzt in den klassischen Medien, da wird es auch darauf ankommen, welche du konsumierst. Und da müssen wir natürlich auch sagen, also Desinformation ist das, was du dem anderen vorwirfst. Weil du machst das ja natürlich nicht. Also deine Medien, die du konsumierst, das sind die, die die Realität darstellen. Die anderen, das sind immer die Bösen. Das ist auch so eine Schwierigkeit bei Desinformation. Es ist ein sehr guter Vorwurf an alle anderen.
Ja, ich stelle fest, in den sozialen Netzwerken, wo ich mich bewege, mir wird in letzter Zeit ziemlich häufig Putin in gut aussehenden Positionen angezeigt, obwohl ich da jetzt kein hohes Interesse habe, mir sowas anzuschauen, und beiden in komprimierenden Situationen. Und wenn man dann halt hinschaut, wie die Videos eigentlich wirklich aussahen oder wie die im Gesamtkontext waren, ist natürlich das Bild ein ganz anderes. Also da merkt man schon, wie versucht wird, dort zu beeinflussen. Und auch politisch in den Wahlen, die in Deutschland stattgefunden haben, hat man es halt deutlich gemerkt, wie dort Desinformationskampagnen wahrscheinlich aus Russland, so insbesondere AfD und rechte Parteien supportet hat oder bestimmte Meinungen auch so gegen Ausländer unterstützt oder verstärkt hat und da einfach so ein Sprachrohr gebildet hat. Und ich sehe da schon so eine Gefahr, ne? Wenn halt Staaten in deinem Land versuchen, Meinungen zu bilden, weil sie wissen, die kommen da auf den Resonanzboden, und letztendlich ist es bei Meinung so, je mehr Resonanz du schaffst, irgendwann glauben Menschen daran, weil sie es einfach jeden Tag sehen in den sozialen Medien, und die sagen dir dann, ja, da kommen ja so viele Ausländer hierher. Und du sagst, wo hast du es denn gesehen? Wo laufen die denn hier rum auf der Straße? Und dann sagen, ja, habe ich bei Instagram gesehen, so jeden Tag, oder bei Facebook so, ne? Und jeden Tag kannst du bei Facebook gucken und siehst so, die Ausländer kommen über die Grenze. Da werden Meinungen halt verstärkt. So ist schon nicht ohne.
Ja, es ist auch klar, dass das Aufkommen von KI in den letzten 1,5 Jahren, also von diesem auch von einfacher Verfügbarkeit von diesen Textverarbeitungstools, hat es nochmal erleichtert. Also man kann Texte einfacher fabrizieren oder man kann natürlich auch Videos und Bilder einfacher fabrizieren. Also das kommt als zusätzlicher Faktor hinzu, dass es einfacher geworden ist, relativ schwer erkennbare Desinformation zu betreiben.
Ja, oder auch Übersetzungen, vor allem wenn ein fremder Staat reinkommt. Früher musstest du Muttersprachler oder bilingue Leute haben, die das plausibel rüberbringen konnten. Heute kannst du mit einer KI das sehr gut.
Genau. Und Die Sicherheitspolitische Kommission des Schweizer Nationalrats hat sich dafür interessiert, wie es eigentlich in der Schweiz aussieht. Sie hat eine Auslegeordnung verlangt und eben der Bericht dieser Auslegeordnung ist jetzt da. Ja, es ist eine Linie, die glaube ich, sich halt durch vieles durchzieht in der Schweizer Digitalpolitik. Man schätzt schon eine gewisse Gefahr ein, hält aber die Schweiz für relativ resilient, und das würde ich auch, das finde ich tatsächlich plausibel, dass es in der Schweiz schwieriger ist als in anderen Ländern mit Desinformation eine Destabilisierung hinzubringen. Das liegt einerseits, das sagt dann auch der Bericht, an der geringen Größe des Landes, am hohen Lebensstandard, am relativ guten Bildungsniveau, dass man also auch erkennt, wo etwas Desinformation ist, und dass auch in der Schweiz ein relativ hohes Vertrauen in staatliche Institutionen vorhanden ist und dass die Leute sich auch gewohnt sind, durch die vielen Abstimmungen so eine gewisse kritische Meinungsbildung auch zu machen. Also kritisch im Sinne von, man weiß, es gibt politisch unterschiedliche Meinungen und man ist ein bisschen eher fähig zu sehen, wo ist vielleicht etwas plausibel und wo ist etwas unplausibel. Gleichzeitig hat schon auch in den letzten Tagen ein Fall für Aufsehen gesorgt, der zwar schnell als Desinformation entlarvt wurde, aber trotzdem zeigt das eben auch bei uns, dass etwas ist, was mehr wird, nämlich Russia Today, diese russische Plattform, also ist wirklich klar vom russischen Staat gesteuert, gibt aber vor, journalistisch zu sein. Die haben Schlagzeilen gemacht über die Schweizer Sicherheitspolitikerin Priska Seiler-Graf, dass sie einen Krieg gegen Russland will, und haben das quasi als Online-Artikel veröffentlicht. Und das wurde sofort entlarvt natürlich, aber trotzdem, Russia Today macht massive Desinformation und gibt vor, eigentlich ein Medium zu sein.
Und anscheinend haben auch Schweizer das geglaubt und sich bei ihr gemeldet und ihr, ja.
Ein gewisser Anteil Schweizer scheint das gelesen und geglaubt zu haben. Genau das hat sie auch gesagt. Sie hat Rückmeldungen so erhalten. Russia Today ist auch speziell interessant, weil dieser Kanal wurde in der EU verboten, nachdem Russland die Ukraine überfallen hat. In der Schweiz wurde bewusst entschieden, nicht Russia Today zu verbieten, eben weil man das Gefühl hat, es ist der richtige Weg, solche Kanäle nicht zu verbieten, sondern gleichzeitig dem zu begegnen, auf die Kompetenz und Meinungsbildung eigentlich der Bevölkerung zu vertrauen. Ich finde das nicht falsch. Ich glaube, die Meinungsäußerungsfreiheit ist zu Recht relativ gut geschützt. Auch man muss es aushalten, dass es solche Kanäle gibt. Aber man muss auch sagen, es gibt irgendwann dann auch eine rote Linie, wo es relativ gefährlich wird.
Also der Sender ist ja in Deutschland verboten worden. Hat ziemlich lange gedauert, um das Verbot dann auch durchzusetzen über die entsprechenden Medienanstalten. Und so, nun bin ich auch kein Freund davon, so von Verboten, weil es dann immer neue Möglichkeiten gibt, wie du so ein, also du kannst jetzt so einen Sender verbieten, dann strahlt der halt nicht mehr über Fernsehen aus, sondern strahlt halt digital aus, und dann kannst du noch eine Website verbieten, dann sucht der sich halt eine neue, so, ne? Insofern immer relativ schwierig. Ich finde es schon nachvollziehbar, und Russia Today ist da sicherlich ein Beispiel, die halt auch in Deutschland wirklich massive Falsch- oder Desinformationskampagnen gefahren haben, die also da geht es ja nicht mehr um Meinungsfreiheit, sondern um Verbreitung von unwahren Tatsachen, die bewusst und erkennbar falsch waren. Also da so und läuft bei mir nicht mehr unter Meinungsfreiheit. Und ein Staat muss im Zweifel meines Erachtens auch eine Möglichkeit haben, so eine Sender dann zu verbieten. Also du lässt ja nicht in deinen Garten jemanden, der dir den Rasen zertritt, den schmeißt du dann halt auch irgendwann raus und sagst, also du kannst gerne zu Besuch hier sein und kannst dich hier gerne aufhalten, aber Rasen zertreten und meinen Garten und mein Haus kaputt machen fällt aus. Und so ein bisschen kann ich schon verstehen, dass man da sagt, also da, wenn so ein Medium so eine Grenzen überschreitet, dann sind die dann halt auch irgendwann mal, werden die verboten. Ne?
Das Problem ist natürlich eben, eine Grenze überschreiten, die ist immer in der Grauzone. Also ich meine, auf dem Schachfeld hast du schwarze oder weiße Figuren, dazwischen gibt es nicht. Aber im Thema Information gibt es alles von völlig neutral bis eben absolute Propaganda, etwas dazwischen. Ja, irgendwo muss man dann in diesem grauen Bereich eine Linie ziehen, und die wird man garantiert nicht perfekt ziehen. Und wenn man das im Nachhinein überprüft, wenn man sagt, ja, das hätten wir doch verbieten sollen und das andere hätten wir doch noch zulassen sollen. Also diese Fehler wird man begehen. Aber egal, was man macht, daran kommt man nicht vorbei.
Aber so ein Sender, der halt bewusst falsche Tatsachen verbreitet über Personen des öffentlichen Lebens oder Politiker oder also auch über gesellschaftliche Situationen. Da kannst du ja nicht sagen, das ist eine Graubereich. Ich sage es mal, wenn ein Programm zu mehr als 50% darin besteht, bewusst falsche Tatsachen zu verbreiten, dann muss man sagen, also das ist ja keine journalistische Arbeit mehr so, ne? Sondern
das klingt mega einfach, aber wenn du dann schauen würdest, was sind dann die 50, also wie misst sie die 50%? Und gibt es denn nicht auch, also es gibt auch einen Kampagnenjournalismus von, sage ich mal, ganz normalen Schweizer Medien, die sich manchmal an Politikerinnen und Politiker relativ weit hinauslehnen, was man ihnen vorwirft. Also das ist diese Grauzone, die tatsächlich schwierig ist, und ich finde es schon wichtig, dass man nicht sofort eigentlich zum Holzhammer greift und einen Kanal wirklich verbietet. Aber eben, es ist eine wahnsinnig schwierige Abwägung, weil man auch in die Zukunft projizieren muss. Also man muss überlegen, wie gefährlich ist ein Desinformationskanal für die zukünftige Meinungsbildung.
Man kann natürlich auch geschickt machen. Also findest du eine Zeitung, die macht überall gute Recherchen und qualitativ hochstehende Berichte, außer zum Thema Klimawandel. Also damit kannst du natürlich Seriosität vorspielen. Die Leute werden es glauben. Hey, Wirtschaft haben sie recht gehabt, das und jenes, Raumfahrt und Medizin, alles bestens. Du erholst dir Glaubwürdigkeiten. Jetzt willst du ihr dann verbieten, in diesem Thema zu schreiben. Alles andere ist erlaubt. Also es ist nicht sehr plump, einer Schweizer Politikerin und zu unterstellen, sie wolle russische mit unserer Armee russische Dörfer oder Städte bombardieren. Ich glaube, das war ja der Vorwurf. Also jeder, der die Schweizer Armee kennt, weiß, dass wir die Ausrüstung dazu nicht haben. Unsere Sicherheitspolitik dem widerspricht und auch unsere Tradition der letzten paar hundert Jahre überhaupt nicht in diese Richtung zeigen. Aber es gäbe durchaus geschicktere Unterstellungen, dass man zum Beispiel unsere Kampfflugzeuge der Ukraine zur Verfügung stellt. Das wäre schon wesentlich realistischer und immer noch eine klare Missinformation. Also,
und die will man zulassen?
Also, bis wohin mal, lässt du es zu?
Ja, aber wenn, also ich sag mal, du hast so unterschiedliche Abstufungen. Also wenn erkennbar ein anderer Staat das Medium betreibt, also wir reden ja nicht über ein Medium, was irgendwo vielleicht noch journalistisch offen ist, sondern die sind erkennbar dem russischen Staat zurechenbar. Die agieren erkennbar jedenfalls nicht in einer journalistischen Breite so, dass man sagen kann, da werden Meinungen abgebildet, die man vielleicht nicht teilt, sondern die verbreiten erkennbar Unwahrheiten. So, ich finde, dass man da auch dann als Staat sagen muss, okay, hier ist jetzt Schluss. Und wenn, und zwar insbesondere bei ausländischen Staaten, wenn du ein eigenes, also das Lustige ist ja, dass deine eigenen Presseorgane und Film- und Fernsehorgane, die unterliegen ja alle einer Kontrolle. Die unterliegen alle einer Medienkontrolle, wo du dich im Zweifel ja, oder einer Presseratskontrolle, wo du dich im Zweifel ja auch beschweren kannst und sagen kannst, der Artikel war falsch. Die unterwerfen die sich ja nur teilweise, weil sie dann zwar zugelassen sind, aber sobald sie im Internet sind, verbreiten die nur Unwahrheiten so.
Einfach, was halt auch noch dazu kommt, ist, es gibt auch quasi beispielsweise von den USA, die haben auch lange Fernsehkanäle oder Radiokanäle beispielsweise betrieben, die sie in anderen Ländern eigentlich zur Verfügung gestellt haben, was ja auch eine Art Ideologie ist. Man kann jetzt sagen, gut, das ist ein demokratisches Land, das schadet uns ja nicht und so, aber gleichzeitig macht das wieder eine neue Grauzone auf. Und dann stellt sich danach die Frage, okay, wenn jetzt Trump wieder an die Macht kommt und der redet ja doch recht viel Bullshit, sind dann die Amerikaner jetzt auch wieder lügen? Also,
ja, aber wir können ja, wir entscheiden es hier. Ja, wir entscheiden im Netzpodcast, was genau. Guter Bullshit und schlechter
okay,
Bullshit.
Okay, ein neues Gremium.
Das ist das, was ich gesagt habe. Es ist eine Entscheidung in der Grauzone drin.
Ja, ja.
Und ganz klar, also ich würde eher Russia Today verbieten als Fox News, obwohl ich von beiden sehr wenig halte.
Also Propaganda gab es auch schon immer. Also ist ja nicht ein neues Mittel so, ne? Also früher sind halt irgendwie Menschen mit Pferden irgendwo hingeritten und haben irgendwas Falsches erzählt.
Flugblätter, ja, etc.
Genau. Also gab es schon immer. Und ich glaube, dass da so wichtig ist, dass Menschen befähigt werden. Und könnte tatsächlich so sein, wie du sagst, Ralf, dass natürlich so durch Volksabstimmung in der Schweiz die Menschen hier viel mehr politisiert und auch viel mehr sich damit befassen als vielleicht in anderen Ländern und dass Menschen einfach so eine Kompetenz erwerben, zu sagen, du kannst halt alles aufnehmen, aber so mal ein Ding kritisch hinterfragen so, ne, und so sehen, eigentlich kann es nicht sein, dass die Schweiz jetzt irgendwo in Krieg eingreift, weil es aus unterschiedlichen Gründen so, dass man da eine Kompetenz vermitteln muss, zu sagen, denkt ein bisschen drüber nach, was ihr da seht und lest.
Ihr seht, dass wir gewisse Vorstellungen haben, wie das laufen könnte, aber auch noch bewusst sind, dass wir auf sehr schliffrigem Terrain sind. Ja, was sagt denn der Bund, was er tun würde oder tun möchte gegen Desinformation? es gibt diese soften Sachen, die wir jetzt auch schon teilweise erwähnt haben. Also er möchte das besser analysieren, er möchte sensibilisieren, er möchte auch Forschung zur Wirkung von Desinformation unterstützen. Man möchte die Koordination stärken von Bundesverwaltung und PartnerInnen in diesem Bereich. Also das sind so diese soften Maßnahmen. Man ist sehr zurückhaltend, eben in diese Grauzone von Verboten oder Sperrungen zu gehen, was ich grundsätzlich als Haltung eigentlich richtig finde. Jetzt, was interessant ist, und Watson hat das tatsächlich auf der fünften und letzten Seite des Berichts gesehen und das auch dann in einem eigenen Artikel beleuchtet, der Bund plant auch eine Informations-App, eine eigene. Vielleicht in ein paar Jahren, das ist noch unklar, wie lange es dauert, aber der Bund denkt darüber nach, dass er eine eigene App für die Verbreitung seiner Informationen macht. Finde ich per se auch nicht schlecht, weil ehrlich gesagt Medienmitteilungen des Bundes oder wichtige Mitteilungen kriegen wir heute meistens aus zweiter Hand mit, außer man hat da irgendwie alles abonniert. Und gleichzeitig ist es sicher richtig, wenn man versucht, direkt auch die Leute zu erreichen mit der eigenen Information. Wir haben als digitale Gesellschaft auch schon uns mit dem Thema befasst, vor knapp 2 Jahren, weil es eben im Kontext der Regulierung von Social-Media-Plattformen auch ein Thema ist, was diese dagegen tun müssen. Wir haben das jetzt auch in der Diskussion gesehen, dass das ein wichtiger Faktor ist. Das Thema Desinformation wird diskutiert auf der politischen Ebene und die digitale Gesellschaft hat sich da auch schon positioniert, um in dieser Diskussion auch mitzumachen. Gerade weil es uns wichtig ist, auch, dass man nicht einfach über Gebühr zensuriert oder hier gleich mit Verboten und so kommt, sondern dass man das sehr bewusst und sehr gezielt einsetzt, dass man auch zuerst über weichere Maßnahmen wie Transparenz oder Medienbildung nachdenkt. Ihr könnt das nachlesen im sogenannten Joint Statement, das wir euch verlinken. Das ist vor, wie gesagt, knapp 2 Jahren entstanden. Man wird das überarbeiten müssen, weil bald kommt der Vorschlag des Bundesrates zur Plattformregulierung. Man vermutet in der zweiten Jahreshälfte, dann wird das wieder ein Thema werden und wir werden sicher auch hier im Podcast wieder davon hören.
Ihr seht, wir haben auch in Zukunft sicherlich viel zu diskutieren und kommen jetzt noch zu den Kurznachrichten und Fundstücken. Auch wenn ich die EU oftmals schelte und sie als zu langsam bezeichne, jetzt machen sie auf einmal ernst und zwar gegen Apple wegen Verstoß gegen den Digital Markets Act. Wir hatten das Thema ja schon beim letzten Mal oder vorletzten Mal miteinander diskutiert. Das könnte für Apple unangenehm und am Ende des Tages auch teuer werden.
Wir bleiben bei positiven Nachrichten. Krypto-Scams sind ja sehr beliebt, also Kryptowährungen, die erfunden werden, nach einem Pyramidenschema. Möglichst viele Leute sollen draufspringen und wenn man dann das Gefühl hat, mehr kommen nicht, ziehen die Erfinder das Geld ab und verschwinden. In einem solchen Fall, genannt Crypto Queen, hat die Bielefelder Behörden insgesamt 10 Millionen Euro noch sicherstellen können. Also es gibt durchaus auch mal Erfolgsmeldungen.
Ja, und in diesen Tagen aktuell, wir nehmen wie gesagt am Mittwoch auf, wenn ihr es hört, ist es vielleicht schon ein paar Tage her, aber Julian Assange ist frei. Wir werden auf diese Geschichte sicher zurückkommen. Das ist ja gerade am Laufen. Es gibt noch viel zu erzählen. Ihr werdet sicher wieder davon hören im Netz-Podcast. Erstmal legen wir euch einen Zeitartikel dazu ans Herz.
Dann kommen wir noch zu Veranstaltungen und wollen euch für die Sommerzeit einen Film ans Herz legen. Und zwar am 16.07. gibt es die Filmpremiere um 19 Uhr im Lichtspiel Kinematik in Bern. Gezeigt wird der Film The End of Humanity. Und zwar geht es dort um die 4. industrielle Revolution und die Frage, wie können wir realistisch eine bessere Zukunft mit Technologie schaffen? Damit sind wir am Ende. Und die Frage an euch, wie wollt ihr eure Zukunft im Sommer mit oder ohne Technologie verbringen?
Bei mir wird es wahrscheinlich ein bisschen CA-Ferien geben, mit so SBB ein bisschen rumreisen.
Ich werde zuerst in Frankreich sein, mit hauptsächlich Velotechnologie an der Tour de France und danach möglichst ohne Technologie in Belgien.
Und bei mir geht es sicherlich mit Technologie nach Italien. Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge. Wir freuen uns sehr über eure Rückmeldung, danken euch für das Zuhören und freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Tschüss und bis bald.